Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Stefan. Guten Morgen, grüß dich.
Guten Morgen, Micha.
Na, es ist wirklich früh. Wir sitzen hier wirklich, früh in Anführungsstrichen, es ist 9, also es ist eine moderate Zeit. Ich werde terrorisiert von einer Katze, die festgestellt hat, dass ich gerade aufgestanden bin und sagt, hey, guten Morgen.
Meine ist schon draußen im Garten, die treibt sich da gerade.
Ach, du hast einen Freiläufer?
Ja, genau, wir lassen den mal schön raus, damit auch ein bisschen was los ist. Wir leben ja hier halb so auf dem Land,
ach, das ist cool.
Außerhalb, und da kannst du die auch gut rauslassen.
Ja, ich bin leider direkt in der Innenstadt, da ist das nicht drin. Und dann, unsere Katze bleibt die ganze Zeit drin und ist deshalb umso verschmuster. Und hat deshalb immer mitbekommen, wie ich hier PlayStation gespielt habe. Denn wir haben heute ein cooles Thema, und zwar PlayStation 2 Hidden Gems. Yes. Die Hidden Gems Reihe geht weiter und ich habe dich eingeladen, damit wir ein bisschen den Kickoff machen können für PlayStation 2 Spiele, weil wir haben gerade schon ein bisschen gerätselt. Es gibt, ich glaube, PlayStation 2 hat die größte Bibliothek überhaupt, die es für Konsolen gibt, oder?
Könnte man annehmen, ja, war ja die erfolgreichste Konsole. Also jetzt abgesehen, wenn wir von Wii mal weggucken, wo er auch relativ eher wenige Spiele rauskamen im Vergleich dafür, wie erfolgreich diese Konsole war, war die PS2 ja mit, glaube ich, 150 Millionen Verkaufen oder sowas die lange Zeit die erfolgreichste Konsole. Und in den 10 Jahren, die bestanden hat letztendlich, kamen Tausende und Abertausende von Spielen raus.
Mhm. Und vor allen Dingen auch sehr viele Experimente, weil die war auf einer sehr interessanten Hemmschwelle zwischen Produktionen, die vom Budget her auch erlaubt haben, auch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Also das sind ja so Sachen, die heute so teilweise gar nicht mehr möglich sind. Irgendwie so, jetzt reibt sich die Katze am Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Aber das ist auch wirklich so, also man konnte, da gab es halt noch viele, viele Sachen, die wirklich als Retail rausgekommen sind, wo man auch mal ein Wagnis eingegangen sind, wo heute sich einfach dann, wo die Entwicklungskosten heute zu riskant wären. Da würde man heute höchstens so Download-Titel nochmal so für wagen. Aber so richtig krasse Experimente, das macht halt heute keiner mehr, weil Spielentwicklung einfach zu teuer geworden ist.
Es war auch eigentlich die letzte Konsole, wo noch richtig viel Budget-Releases rauskamen. Mhm. Also gerade am Ende der Lebenszeit von Midas, Interactive und solchen Leuten. Und das haben wir ja eigentlich dann auf PS3 und Xbox 360 gar nicht mehr gesehen. Da gab es schon noch mal so ein paar Sachen, die wirklich für kleines Budget gemacht wurden. Mhm. Aber wie du meintest, genau, also allein das Publishing und so, das hat immer mehr Geld gekostet und deswegen ist es heutzutage den Indies vorbehalten und den Digital Download-Titeln, dass man Experimente wagt. Die großen Hersteller bekommen das nicht mehr hin.
Genau, also wir haben vor ein paar Tagen haben wir erst die Simple 2000-Reihe hier bei Insert Moin beleuchtet, da auch den ersten Teil gemacht, da werden wir auch nochmal irgendwann fortsetzen. Das ist zum Beispiel so eine Budget-Reihe, wo sich Midas und viele andere halt auch so wirklich gut dran bedient haben. Sowas gibt's heute einfach, wäre undenkbar. Also es wird einfach niemand mehr auf die Reihe kriegen. Aber auch so größere Publisher haben halt immer noch mehr Experimente gemacht, was heute halt wirklich extrem selten geworden ist. Und da sind aber auch viele Titel dabei, die einfach so über den Laufe der Zeit irgendwie untergegangen sind. Das waren teilweise schon recht teure Sachen, die da waren, aber manchmal aber auch einfach Dinge, über die heute einfach keiner mehr spricht. Und wir sind hier, diesen Umstand zu ändern. Genau. Und wir steigen auch wirklich tatsächlich einfach querbeet ein, weil die Bibliothek ist so riesig. Wir haben da jetzt keine Genresortierung oder irgendwie keinen Fokus. Wir picken uns einfach Sachen aus, die wir aus unserer Erinnerung noch so im Kopf hatten. Wir haben uns da jetzt irgendwie zwei Listen zusammengestellt. Wir machen ein bisschen Ping-Pong, wir schmeißen uns die Titel so hin und her. Und ihr seid natürlich nach dem Cast herzlich eingeladen, uns in den Kommentaren noch weitere Tipps um die Ohren zu hauen. Also nur zu, auch gerne Importtitel, also auch gerne Sachen, die nur in einer Weltregion rausgekommen sind oder so. Wir sind da offen für alles. Stefan, hau rein. Hau mal den ersten Titel raus.
Den ersten Titel raushauen. Jo. Okay, das ist sogar ein japanischer Titel, cool, der aber glücklicherweise dann doch in ein paar Regionen kam, weil damals Eidos Interactive versucht hatte, ein paar Sachen rüberzubringen zu uns auf PS2. Mhm. Der Titel heißt Mr. Mosquito, erschien unter dem Eidos, kurzfristigen Eidos-Label Fresh Games, wo auch, glaube ich, das Mad Maestro und noch irgendwas ist. Es waren bloß ein paar Titel, die dafür rauskamen.
Ja.
Bei Mr. Mosquito ist der, der mir am meisten im Kopf geblieben ist. Auf Japanisch hieß der K, und wie der Name Mr. Mosquito sagt, es geht darum, dass du einen Moskito spielst und du lebst bei einer Familie, bei einer japanischen Familie, und musst Stufe für Stufe eben Blut saugen bei diesen verschiedenen Familienmitgliedern.
Das ist so geil.
Das ist spielerisch durchwachsen, muss man wirklich zugeben. Also es geht ja immer darum, man muss sich annähern an diese Menschen, die dürfen dich nicht bemerken, sonst klatschen sie dich irgendwann und dann bist du halt tot. Mhm. Und du musst an bestimmten Stellen rankommen und dort Blut saugen. Dazu erinnere ich mich, musste man mit dem Analogstick so kreisende Bewegungen vollführen, um das Blut rauszupumpen in den eigenen Körper. Und wenn die dich bemerken, dann steigt ihr Stresslevel, und dieses Stresslevel kannst du dann durch sozusagen Akupunkturpunkte kannst du das wieder senken.
Das man konnte ein Level auch mit da einbeziehen. Also manchmal musste man die Leute auch ablenken. Also mir fällt zum Beispiel da eine Situation ein, wo du in so einem Zimmer von einem Teenie bist und da konntest du die Musikanlage einschalten, damit die Leute von der Musik abgelenkt sind und nicht bemerken, dass du als Moskito um sie herumschwirrst. Und da gibt's so ganz kuriose Situationen, wie dass die Leute dann gerade baden oder auf so einem Massagesitz sitzen oder sich in der Küche bewegen und da irgendwie so normale Haushaltstätigkeiten machen. Das war schon echt super
witzig. Es gibt erstaunlich viel nackte, freigelegte Haut. Also das war auch schon ungewöhnlich. Irgendwie natürlich keine sexuellen Anzüglichkeiten oder sowas, aber doch viel, weil du musst ja die Haut stechen. Und natürlich ist so ein kleiner voyeuristischer Ansatz ist schon auch mit dabei, weil man beobachtet ja ständig diese Leute, wie sie sich verhalten in ihrer Umgebung. Mhm. Und was auch toll ist, dass man einfach die Zimmer dann eben auch erkunden kann. Also man kann rumfliegen, man kann Sachen entdecken. Also so ein exploratives Element ist da auch ganz stark drin.
Das ist vor allen Dingen, die Dimension ist irgendwie auch geil, weil du bist ja so ein kleiner Moskito und da ist alles so riesig. Also die Menschen sind ja gigantisch groß, die sind ja für dich totale Giganten, und man fliegt dann, wenn man dann halt irgendwie so an die Körper so heranfliegt, also so auf diese Art hat man zumindest damals halt einfach so menschliche Objekte noch nie gesehen, weil das wirklich für dich, du kommst dir so vor wie in diesem Disney-Film, Liebling, ich habe meine Kinder geschrumpft. So fühlt sich das teilweise echt wirklich an, das ist total interessant so. Und ich meine, die Idee ist ja auch abgefahren. Und Moskito selber ist auch super putzig irgendwie, ne? Das ist ja wirklich, das ist ja kein hässliches Insekten-Moskito-Vieh, sondern schon irgendwie so ein putziger, so typisch japanischer Typ mit cooler Augen und mit so.
Großen Augen, ja.
Das ist total cool. Wusstest du, dass es auch eine Fortsetzung gab?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, kam, glaube ich, auch nicht zu uns, ne? In Japan.
Ja, also Fresh Games, also du hast schon richtig bemerkt, war wirklich so ein Label, das hat sich nicht so gut gehalten. Also da gab es wirklich nur, ich glaube, diese zwei, die du genannt hast.
Ich sehe gerade, es gab fünf Sachen insgesamt. Wobei Mad Maestro und Mr. Mosquito eigentlich die ungewöhnlichsten waren. Legaia 2 haben sie noch rausgebracht
auf dem
Label. R-Type Final haben sie noch rausgebracht und Swingers Golf lese ich hier.
Aha.
Genau. Aber wirklich die beiden kuriosen Geschichten waren Mad Maestro und Mr. Mosquito. Wobei ich Mr. Mosquito immer noch am coolsten finde, weil es einfach so ein furchtbar ungewöhnliches Spiel ist.
Das war richtig, richtig cool. Also der zweite kam aber nicht mehr. Der hat das Ganze halt technisch noch ein bisschen besser gemacht und hatte ein paar gewöhnlichere Ideen. Ist aber leider nicht lokalisiert. Also man kann den auch ohne Japanischkenntnis spielen, aber da geht schon so ein bisschen was verloren. Aber der ist auch nur in Japan rausgekommen. Den habe ich, als ich davon erfahren habe, ich mir den sofort gekauft.
Echt? Und du hast richtig gezockt?
Ja, also.
Hat das Laune gemacht?
Der hat Spaß gemacht, ja. Wer den ersten mag, der mag den zweiten auch.
Okay.
Der baut halt auf dem Prinzip auf, weil in Japan kam das natürlich total gut an. Und, klar, so eine Idee, die wirkt dann auch irgendwie. Und der zweite baut darauf auf. Aber hier war das wohl leider kein Erfolg. Also, und soweit ich weiß, kam das Mr. Mosquito überhaupt in den USA raus? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Doch, ich glaube schon,
Es gab eine US-Version.
Ja. Aber schade. Ein schönes Ding.
Auf jeden Fall. In jeder Sammlung ein kleines Schmuckstück, immer noch günstig. Ich glaube, gibt es für 10 Euro oder sowas zu holen heute noch.
Also auf jeden Fall. Kennst du Splashdown 2?
Ich habe Splashdown gespielt, aber wie Splashdown 2 jetzt richtig aussah, ich weiß es nicht mehr. Also das war so ein bisschen... Nee, komm, hilf mir auf die Sprünge.
Also das schmeiße ich jetzt nämlich einfach mal so rein. Ja, weil Splashdown 2 ist so ein Wasserrennspiel. Wie heißen die Dinger vom Wave Race? Jetski, Wave, ne?
Ja, genau.
Und von diesen Jetski-Rennen gab es früher auch mal eine Handvoll. Also da gab es auch so ein paar, die auf der Xbox auch rausgekommen sind. So. Also das gab früher erstaunlich viele, weil Wave Race war natürlich eine große Nummer, sehr beliebt und so weiter. Und da wollten sehr viele Entwickler auch so etwas Ähnliches machen. Und das erste Splashdown, das ist eigentlich ein relativ... Das ist ganz okayer Wave Race Klon. Der war jetzt nicht so spannend. Das waren so relativ langweilige Strecken und so Wasserphysik war schon ganz in Ordnung, aber irgendwie hat das jetzt nicht so ganz Bock gemacht. So wie Wave Race selbst von Nintendo. Und dann gab es irgendwann Splashdown 2 und da haben sie einfach den Regler der Absurdität so nach ganz, 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 ganz oben gestellt und ein richtig geiles Streckendesign eingebaut mit so Strecken, die zum Beispiel im Bermuda-Dreieck spielen oder auf einer Insel, die so eine Art Dinosaurier-Attraktion hat oder irgendwie so einer Pirateninsel,
die so aussieht. Ein paar Bilder hervor, ja. Ja. Ich glaube, mich ganz entfernt daran erinnern zu können. Das war ja, glaube ich, von den Rainbow Studios, genau. Die Serie, ne? Und die habe ich ja geliebt für die MX-Spiele. Ich fand die alle großartig, die MX-Spiele. Also ja. Natürlich waren manche schlechter, manche besser, aber die waren vom Handling her, vom Fahrzeughandling immer was ganz Besonderes, meiner Meinung
nach. Die sind dadurch richtig bekannt geworden. Die haben ja auch Motocross Madness das erste gemacht und so. Ja. Also die waren ja wirklich, die sind ja schon lange dabei. Ich glaube, die gibt's heute leider nicht mehr. Aber die waren lange dabei und dieses Splashdown ist so das, was am meisten hervorstach, so. Also das DMX-Spiele sind ja schon so ein bisschen vom Gesamtstil so eher so dem Genre entsprechend. Und bei Splashdown haben sie einfach den totalen Funracer gemacht. Und der zweite Teil, der rockt derbst, weil der hat so eine dynamische Streckenführung. Also zum Beispiel bei dieser Bermuda-Dreieck-Strecke, das fängt irgendwie ganz normal Wellface-mäßig irgendwo am Strand an und dann fährst du ein paar Meter, auf einmal blitzt es und brutzelt es und dann wirst du auf eine völlig andere Strecke gebeamt, wo ganz viele gestrandete Schiffe irgendwie um dich herum fliegen und da fallen irgendwelche Sachen vom Himmel, Aliens kommen und holen Besucher von Schiffen ab und so und man hat so das Gefühl so ein bisschen wie bei Motorstorm Apocalypse, falls du das kennst, für PS3, wo auch die Strecke sich die ganze Zeit verändert und wo so neue Streckenabschnitte sich bei der zweiten oder dritten Runde auftun und Splashdown hat das auch die ganze Zeit. Du hast immer das Gefühl, dass die ganze Strecke lebt und dass da irgendwie was Neues passiert so und gerade so auf der PS2, sowas habe ich damals noch nie gesehen. Also es gab natürlich viele, viele Sachen, die so in diese Funracer-Kartracer-Ecke so gingen so, aber so diese Dynamik und diese Lebendigkeit, diese Inszenierung von der Strecke, das war total neu und sieht heute auch immer noch total cool aus.
Ist eigentlich was heute eigentlich ja nur noch Mario Kart irgendwo macht, oder? Also dass irgendwas passiert auch mit Strecken, dass es farbenfroh und verrückt ist, die
ganze Zeit. Genau, also Mario Kart dürfte so das aktuellste Beispiel sein. Also die letzten waren noch so auf PlayStation 3 halt so, also Motorstorm Apocalypse, so das Blitzhecken fallen mir da jetzt ein.
Ja.
Oder dieses eine Kartrennen mit den...
Obwohl Blitzhecken, der irgendwo auch ernsthaft ist, abgesehen davon, dass das zusammenfällt und so, aber es ist ja ein ernsthaftes Racing-Game irgendwie.
Ja, aber ich meine halt so diese Inszenierung, dass man irgendwie so in der Strecke, also die Strecke auch mit so einbezogen wird. Ja. Und Splashdown 2 hat genau das gemacht. Irgendwie ist das so witzig. Und es spielt sich fantastisch. Also es hat halt, also Jetski Ren hat halt immer so durch diese Wellenbewegung und dadurch, dass du immer so mit dem Wasser so arbeiten musst und dass du dich immer so auf die Wellenbewegung einarbeiten musst, immer so eine kleine Besonderheit so im Rennhorn. Und das funktioniert bei Splashdown 2 auch richtig gut. Also das war auch so ein Problem bei dem ersten, da war das Wasser irgendwie zu flach Und bei den zweiten haben sie dann wirklich auch so Wellenbewegungen, die so gegen dich arbeiten, also wo du gegenschlägst oder so. Also das, was man eigentlich aus Brave Race von Nintendo kennt, war richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und kriegst du heute halt total hinterhergeworfen. Also kostet irgendwie 2-3 Euro oder so.
Ja, so wie jedes Rennspiel auf
ja. Also das da, aber es ist ein echter Klassiker. Also das ist, wundert mich. Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass das Spiel überhaupt existiert.
Ja.
Und macht heute immer noch einen riesen Spaß, also kann ich nur empfehlen.
Muss ich mal wieder reinwerfen, ja.
Mhm. Okay, richtig cooles Ding. Wollen wir gleich mal Rennspielen bleiben?
Wenn du willst, können wir bei Rennspielen bleiben. Du hattest ja, aber da musst du mir bitte auch erklären. Ich habe mich erinnert, als ich über diese Sendung hier ein bisschen nachgedacht habe, ich habe ein paar Sachen mir überlegt, welche Namen blitzen in deinem Kopf auf. Und Shox ist da in meinem Kopf aufgegangen und ich wusste nicht mehr so genau, warum. Es war ein ganz irres Rallye-Spiel, meiner Meinung
nach. Oh ja.
Total abgefahren und fetzig, ganz viel Action. Hat, glaube ich, auch keinen Menschen interessiert, obwohl die Presse, glaube ich, ganz gut darüber berichtet hatte. Ja, aber erzähl mal, bei dir, da stand es nämlich auch auf der Liste, witzigerweise.
Genau, also das ist ein Titel, da wo sich unsere Erinnerungen so auch gekreuzt haben. Und Shox ist von EA Big so ein Titel. Also EA Big war von Electronic Arts so eine Reihe, wo die versucht haben, Sportspiele so ein bisschen arcadiger aufzubrechen. Also
ja, die SSX-Sachen sind da drunter
rausgekommen, ne, und dem Label, ja. Richtig, also SSX ist, glaube ich, so das Bekannteste, was da rausgekommen ist, aber da gab es auch so andere Sachen wie Freakstyle oder so ein Footballspiel, was dann auch eher so lustig war, oder auch FIFA Street ist zum Beispiel so ein EA Big Sprössling. Und die haben halt das da auch versucht, dem Rallye-Genre sozusagen so einen Arcade-Touch zu geben. Und das Spiel ist deshalb so geil, weil sie im Prinzip so ähnlich funktionieren wie Sega Rally. Nur mit so einem eigenen Drive. Also Shox heißt das Ding, weil es gibt da fahren, wie man sich das denken kann, verschiedene Rallye-Autos gegeneinander an, auch gleichzeitig, also nicht so Zeitfahren, wie es in der Realität wäre, sondern auch wirklich mehrere Autos auf der Strecke. Und du hast so ähnlich wie bei Sega Rally so ein sehr, sehr arcadiges Fahrgefühl und es kommt jetzt überhaupt gar nicht auf realistisch an. Und es gibt immer die sogenannten Shock-Zones, so hieß das. Also es sind so Bereiche, wo du so schnell wie möglich durchfahren musst und die haben so voll geil inszeniert. Also du fährst dann irgendwie in so einen Bereich rein und dann geht plötzlich so ein Counter los, der macht dann und dann verändert sich die Musik komplett, die natürlich die ganze Zeit treiben ist, aber die macht dann da so einen Break, eine Pause und dann musst du einfach so gut wie möglich da durch und dann meistens, wenn diese Shockzone endet, ist es dann irgendwie am Ende ist es dann irgendwie gerade so eine Rampe, wo du so rausspringst oder keine Ahnung, auf jeden Fall zündet dann Feuerwerk und du hast wirklich immer das Gefühl, wie so ein kleines Event auf der Strecke zu haben, so.
Ja.
Und auch insgesamt dieses ganze Fahrgefühl, dieses ganze Spiel hat eine super coole Physik. Also du springst halt die ganze Zeit und merkst richtig, wie die Reifen nachgeben und so. Es fühlt sich so vom Fahrgefühl super cool an. Und komischerweise hat es irgendwie keiner gekauft.
Nee, es hat nicht viele Leute interessiert, weil es gab natürlich auch zu dieser Zeit unheimlich viele Rennspiele.
Ja.
Das muss man auch zugestehen.
Also es gab mal so ein Rallye-Spiel, das hieß Rally Fusion. Und das wollte so in diese Richtung von Shox gehen. Wollte auch so ein bisschen arcadig sein. Das war so etwas frühes PlayStation und auch Xbox Spiel, was auch so versucht, das arcadig zu machen. Und Shox hat es aber genau das geschafft. Also Shox ist so ziemlich das, was am nächsten an Sega Rally überhaupt drankommt. So. Und unbedingt empfehlenswert, wenn man so etwas arcadiges, so ein arcadiges Rennspiel sucht.
Auf jeden Fall. Gut erklärt.
Und kriegt man heute super. Auch hinterher geworfen.
Also, das ist übrigens, wir machen ja witzigerweise, es sind ja die Hidden Gems, wie du meintest.
Ja.
Es sind eigentlich fast alles Spiele, die nicht gut verkauft haben.
Ja, witzig, ne? Ja.
Die untergegangen sind auf irgendeine Art und Weise, warum auch immer oft. Eins zum Beispiel, was ich gerne angesprochen hätte, ist Frequency.
Mhm.
Das eben ja auch, obwohl es nicht gut verkauft hat, historisch einfach eine irrsinnige Bedeutung hat.
Ja.
Für die wenigen, die es nicht wissen, Frequency war das erste Harmonix-Musikspiel. Mhm. War das auch wirklich das erste? Jetzt will ich nicht lügen. Ich glaube, die haben ja auch Karaoke gemacht für Konami, aber es kam dann, glaube ich, noch später. Es war ihr erstes eigenes Musikspiel, wurde von Sony selbst bei uns rausgebracht, hat schlecht verkauft und war eben aber auch so ein ganz prototypisches Rhythmusspiel.
Mhm.
Hatte einen ganz großartigen Elektronik-Techno-Soundtrack mit Crystal Method und Oakenfold und Orbital und so. Mhm. Und hat dich in eine oktagonale Röhre geschickt. Dort musstest du eben typisch Musikspiel im Rhythmus zur rechten Zeit die richtigen Tasten drücken. Und du konntest aber in dieser Röhre dann eben auch diese Tracks wechseln. Also du könntest diese Röhre zum Beispiel sozusagen drehen und konntest also immer auf eine dieser 8 Laufbahnen drauf gehen und da auch klug wählen, welche du nimmst, damit du eben Multiplier und Zusatzpunkte und so weiter bekommst. Mhm. Ist super eingängig, meiner Meinung nach. Ist auch schön für Anfänger im Rhythmus-Genre, weil es nicht so super anspruchsvoll und komplex eigentlich ist und gleichzeitig Musik super treibend. Also sie haben das toll umgesetzt, fand ich. Hat mir damals ganz großartig gefallen und würde ich jedem ans Herz legen, der immer noch gerne Rhythmusspiele spielt. Wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, hast du das neue Amplitude schon gespielt?
Nee, ich habe erst gestern erfahren von Manu, dass es überhaupt schon erschienen ist. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Okay, genau, weil 2 Jahre später haben sie ja Amplitude rausgebracht. Mhm. Das war dann eher das war vom Musikstil her ein bisschen casualiger, also ein bisschen mehr Rock, ein bisschen mehr gewöhnlich. Mhm. War dann auch nicht mehr so meins. Und da kam jetzt ja der Nachfolger sozusagen für die PS4 jetzt. Mhm. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt.
Ist ja tatsächlich auch die totale Steilvorlage für die ganze Rockband. Und
Richtig. Es gibt ja die Geschichte, dass Harmonix damals dem Microsoft und Xbox-Mann Ed Fries das Frequency gepitcht hatte, ob Microsoft das nicht machen will. Und Ed Fries meinte, ohne einen vernünftigen, passenden Controller haben Rhythmusspiele keine Chance bei uns. Das funktioniert nicht, das Thema. Und das hat sie dann so angetrieben, sich mit Hardwareherstellern zusammenzusetzen und dann eben Guitar Hero zu machen und dann eigene Controller mit auf den Markt zu bringen.
Mhm. Also das ganze Prinzip also eine Spur zu zeigen, wo du die Tasten dann direkt drücken musst und du kannst es halt auch schon sehen, dass es wie so ein Tunnel funktioniert, das ist schon, also das hat man ja im Prinzip im Rockband so direkt übernommen. Und
ja, ganz genau. Also eigentlich ist es genau, das ist der Ursprung. Also es ist so, neben den Konami-Spielen, die ja bei uns aber auch nie an Fahrt gewonnen haben, Beatmania und solche Sachen, ist Frequency sicher der Urknall des Rhythmus-Genres, was kurz sehr erfolgreich war, was erst in die Höhe geschossen ist und jetzt ja langsam wieder ein bisschen zurückkommt.
Mhm. Ja, stimmt. Ich habe das damals auch gespielt. Fand das auch richtig gut. Also ich gebe dir da auch recht, der Elektronik-Soundtrack, der war auch ziemlich sensationell bei Frequency. Also Amplitude war wie so ein Zugeständnis so, als wollte man sagen, so ja, jetzt packen wir mal Musik rein, die ihr auch kennt.
Ja, ja.
Frequency wirkte aber so vom visuellen Stil einfach auch sehr viel passender, weil das Ganze ja, ist ja so
abstrakt. Erinnerte dann auch an Res irgendwie. Genau, das war jetzt dieser Tron-Style-Look, genau. Irgendwie dieses reduzierte, eher auf Farben und Linien gehen irgendwie. Und das mochte ich auch bei Res unheimlich gerne. Deswegen, genau, hat genau meinen Nerv getroffen.
Ja, ist ja, also dieser technoide Stil, der kommt ja generell, hat man so den Eindruck auch nicht ganz gut an. Also, weil wenn du jetzt für The Rest sagst, später kam ja Child of Eden und das hat sich ja, glaube ich, auch nicht so gut verkauft.
Ja gut, das war diese Kinect-Kiste, die war natürlich
genau.
So prickelnd.
Genau, aber es gab's ja dann auch für Move und so und die Leute haben es dann irgendwie nicht so angenommen, weil das ist halt schon sehr krass, diese Trans-Techno. Ja. Aber ich glaube, das haben dann wohl doch nicht so viele Leute gern, wie man gerne hätte. Aber
da kann ich auch Fäbel für haben, auf jeden Fall.
Genau.
Das denke ich auch.
Aber Frequency geht auf jeden Fall in die Kerbe, stimmt. Also richtig, richtig cooles Spiel so. Und auch schwer. Also ich habe, man unterschätzt das halt so ein bisschen. So musikspieltypisch ist am Anfang sehr einfach.
Ja.
Aber wenn man dann wirklich später so wirklich alle Kurse schaffen möchte auf allen Schwierigkeitsgraden, muss man sich da schon ganz schön ins Zeug legen.
Weil wir gerade bei Musikspiel und schwer sind, ich glaube, da kann ich auch gleich anknüpfen, du hast vielleicht in meiner Liste gesehen, dass ich da den Guitaru-Man reingeschrieben habe.
Ja. Oh Gott, ja, das ist so geil. Das ist so geil, ja.
Guitaru-Man, auch sonderbar, eigentlich erstaunlich, dass man das bei uns rausgebracht hat, weil das ist natürlich schon ein ganz bizarres Teil auch irgendwie. Das ist ein Koni-Spiel, die man ja eher kennt über ihre Dynasty Warriors und über ihre Massenschlachten, ihre historischen.
Mhm.
Die haben das Guitaru-Man rausgebracht, das allerdings von Ines entwickelt wurde, die wiederum, glaube ich, genau, die haben die Lips-Reihe gemacht für Microsoft später, die Karaoke-Geschichten. Lange Rede, Guitar Man ist ein ganz wildes Musikspiel, wo man selber eben diesen Guitar Man spielt. Der wird angeleitet von einem sprechenden Hündchen. Es ist unheimlich abgefreakt. Du musst immer so Duelle spielen gegen Gegner und Endgegner und musst die einfach durch dein Gitarrenspiel fertig machen. Und das, ich erinnere mich eben, dass es unheimlich anspruchsvoll war, dass das wirklich gut zu spielen. Da geht's, es gibt Tastendrücksequenzen, wie auch bei anderen Musikspielen, aber die meiste Zeit folgst du mit dem Analogstick einer Linie, die über den Bildschirm läuft. Du musst also in 360 Grad mit diesen Stick immer genau richtig drehen und zum rechten Zeit drücken und so. Das ist schon unheimlich anspruchsvoll. Also ich bin relativ schnell immer draufgekommen.
Und fühlt sich also in dem Sinne halt auch irgendwie schon anders an als andere Musikspiele. Also gerade so die aktuellen Sachen, so hat so ein Miko oder so, die waren schon, die sind schon deutlich einfacher vom Prinzip. Guitar Man hat schon so ein bisschen versucht, dir dieses Spielen und Bewegen von der Gitarre so ein bisschen näher zu bringen, weil du halt wirklich diesen Stick immer umher bewegen musstest. Und also das Ding ist halt einfach krass abgefahren. Also du hast das da wirklich, also die Geschichte kann man auch kaum zusammenfassen. Das ist halt einfach so ein Schüler, der bekommt diese Space-Gitarre in die Hand per Zufall und wird dann zum totalen Space-Warrior mit Gitarre und muss dann also nicht nur krasse Rockkonzerte abfeiern und das Herz von seiner Herzensdame gewinnen, sondern auch noch irgendwie Aliens mit Musik abwehren.
Ja.
Und das Ganze wird auch genauso verrückt inszeniert, wie das klingt. Und du hast wirklich so das Gefühl, du bist mittendrin in so einer japanischen TV-Sendung gelandet, mitsamt schlechter Kostüme und sprechenden Hunden und Aliens, die komische Geräusche von sich geben. Es ist total abgefahren.
Erinnert ja dann gleich Aliens mit Musik abwehren, da erinnern wir uns auch gleich wohlig an Space Channel 5.
Ja, genau. Ja.
Das ist schlägt in die ähnliche Kerbe, nur dass das Guitar Man erheblich anspruchsvoller ist, was die Spielmechanik.
Hat aber auch wirklich extrem geile Rockmusik, muss man halt dazu so auch sagen. Ne?
Also das hat auch gut gepasst. Und du hast dich wirklich so gefühlt, das ist so, wie du dich bei Guitar Hero irgendwie anfangs gefühlt hast, so, ja, ich mache echt diese Musik. Und das hat sich auch so angefühlt, weil du einfach die Musik mit deinem eigenen Können irgendwie ganz elementar beeinflusst hast.
Genau. Und es gab auch wirklich gute ruhige Stellen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Ballade, ich glaube Legendary Veeam oder so hieß das. Und das war wirklich super entspannt und ging total, also war ein totaler Ohrwurm. Also ich weiß, dass es damals, dass das Spiel rauskam, da ging das durch alle Kanäle. Also ich glaube auch sogar, dass die Jungs von Giga das total oft gespielt haben, dieses Legendary Theme und so, weil das einfach gut war. Einfach total schöne, gut gemachte Musik. Und das ist ja das Besondere an diesen etwas älteren Musikspielen und das, was ich halt heute auch total vermisse, ist, dass da auch eigene Musik verwendet wird, so wie es halt bei Space Channel auch war, dass die Musik halt wirklich fürs Spiel geschrieben worden ist, Originalmusik. Und das war ja bei Guitar Man auch der Fall. Die haben halt keine lizenzierten Sachen genommen, sondern wirklich eigene Sachen auf das Spiel zugeschnitten. Und das lohnt sich total und richtig gute Musiker dran gelassen.
Ja, hast du die PSP-Version dann noch gespielt später?
Nee, die habe ich leider nicht gespielt.
Okay, ich glaube, ich habe sie irgendwo rumliegen. Ich habe sie aber auch nie reingeschmissen.
Ist die dann irgendwie anders oder ist es einfach nur ein Port?
Ich glaube, die ist ein bisschen anders, aber also die hat irgendwie noch einen zusätzlichen Modus oder sowas, aber im Endeffekt spielt sie sich gleich. Ob die Story gleich ist, ist echt eine gute Frage. Ich weiß es leider
nicht. Ja, vielleicht kann uns da jemand in den Kommentaren helfen. Ja. Ich hab sie leider auch nicht gespielt. Ich habe angenommen, das wäre so ein 1:1-Port. Weil leider gab es nie eine Fortsetzung, glaube ich. Also
nicht so viel, ich weiß. Nee, gab es, glaube ich, nichts.
Ja, jetzt hast du hier so eins in der Liste stehen, wo meine Augen auch geleuchtet haben. Und zwar Dog's Life.
Ja, da bin ich irgendwie einer der wenigen, kommt es mir immer vor, die sich überhaupt daran erinnern. Ich erinnere mich auch deswegen daran, weil ich noch weiß, dass der Presseaussand von Sony zu der Zeit aus einem Fressnapf und einem Plastikkackhaufen bestand. muss auch noch irgendwo rumliegen bei mir in irgendeiner Kiste. Dog's Life steckt dich ja in die Rolle eines Hundes und seine Welt. Was ich schon mal zunächst witzig finde, ist, dass es von David Braben ist, dieses
so
Spiel,
cool.
Abgefahren. Also der Mann, der Elite gemacht hat, nachher die Rollercoaster-Geschichten und jetzt zum Schluss diese ganze Kinect-Disneyland-Geschichte und solche Sachen. Mhm. Und der maßgeblich ja an der Entwicklung von dem Raspberry Pi beteiligt war, zumindest finanziell. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich was bei der Technik mitgemacht hat, aber der hat das damals mitfinanziert. Mhm. Ja, Dogs Life. Du bist ein Hündchen und musst einfach deine Welt erkunden. Findest sehr viel. Eigentlich ist es ein ganz klassisches Action-Adventure von damals zu dieser Zeit. Du hast eine semi-offene Welt, wo du neue Sachen entdeckst und neue Fähigkeiten erlernen kannst. Du hast sehr viel Sammelobjekte, die witzigerweise bei Dogs Life auch durch den Smell-O-Vision-Modus entdeckt werden. Du schaltest also in so einen Hundemodus. Du siehst plötzlich, Hunde können ja, glaube ich, keine Farben sehen und haben, ich erinnere mich genau, es gibt eine Simpsons-Episode, wo das Auge des Hundes sozusagen, wo man in den Kopf des Hundes reinfährt und dann hat man auch diesen Art Modus, also so ein bisschen blurry, seltsam verzerrt, schwarz-weiß und bei Smell-O-Vision siehst du diese Gerüche, siehst verschiedene Gerüche und musst denen folgen, um dann irgendwelche Secrets zu finden.
Das ist so großartig. Also es ist tatsächlich sehr, sehr David Braben-typisch auch ein relativ offenes Spiel gewesen. Für damalige Verhältnisse jedenfalls. Ja. Man würde, ich weiß nicht, ob es heute nach den heutigen Open-World-Maßstäben auch tatsächlich Open-World wäre, aber es fühlte sich damals halt relativ frei an. Und überhaupt so dieses Spielgefühl und diese Steuerung, einen Hund zu steuern, war einfach irgendwie auch cool. Also du hast, der hat sich halt auch bewegt wie ein Hund, der konnte Sachen, was ein Hund so tut, Sachen auch so auf der Nase balancieren zum Beispiel, Sachen irgendwie transportieren mit dem Maul. Du konntest dann also zum Beispiel Gegenstände, konntest du jetzt nicht so klassisch aufsammeln und die waren dann in deinem Inventar oder so, sowas gab's da halt nicht so. Du musstest halt wirklich Sachen ins Maul nehmen und dann halt von A nach B transportieren so. Und das Coole war, dass der Hund die ganze Zeit alles kommentiert hat. Also der hat zwar für die Menschen drumherum nur gebellt, also der konnte jetzt nicht mit denen dieselbe Sprache sprechen, hat aber sehr wohl alles verstanden und hat das dann alles auch in unserer Sprache dann kommentiert, so wie man es vielleicht so vom früheren Tierfilm irgendwie so kennt. Und das war so unglaublich charmant. Und es ging ja jetzt irgendwie in diesem Spiel auch nicht unbedingt um eine totale Weltbedrohung oder so, sondern es ging erstmal vorwiegend darum, das Hundedasein zu überleben. So. Und das war im Prinzip so auch so von der Geschichte ein ganz harmloses Spiel. Und
genau, spielerisch war es auch nicht wirklich unheimlich tief oder sowas. Das ist ja auch das. Also du schlüpfst in die Rolle eines Hundes. Jetzt mach mal. Guck mal, wie sich so ein Hund so fühlt, ne? Mhm.
Und der größte Feind war wirklich dann Hundefänger und du musstest, glaube ich, jemanden aus den Klauen eines Hundefängers befreien. Und das war für dich das Allerwichtigste. Und dieses Smell-O-Vision, so lustig. Also du hast wirklich alles hatte einen Geruch. Also Menschen hatten einen Geruch und Tiere hatten natürlich Geruch. Und du konntest damit auch so Geheimnisse aus der Erde rausbuddeln. Ja, genau. Das war richtig, richtig cool. Und du hast dann wirklich bei der Smell-O-Vision auch vorne die Hundenase gehabt.
Richtig, genau. So. First person.
Das ist so cool. Und das ganze Spiel hat so eine locker leichte, sehr unbeschwerte Atmosphäre. Das ist mir gerade deshalb noch so im Kopf geblieben. Das ist so kein Spiel, das sich so direkt mit Problemen belasten will und sagt so, hier, die Welt ist düster, alles scheiße, sondern im Gegenteil, dem Hund geht's gut. Der sagt, Hundedasein ist super. Und du bist für ein paar Stunden einfach wirklich in dieser lockeren Vierbeiner-Foto. So ein bisschen ernst ist es halt mit der Geschichte. So einen kleinen Antrieb muss es ja schon geben irgendwie. Ja. Man muss halt schon jemanden retten. Aber trotzdem ist der Ton total locker und gerade deshalb so bemerkenswert. Und ich hatte den David Braben vor 2 Jahren im Interview und hab ihn dann halt auch auf Dogs Life angesprochen. Und dann hat der erst so geguckt und dachte, ich verarsche ihn. Aber weil niemand hat ihn, alle haben vergessen, dass dieses Spiel existiert. Ja. Und er war einfach dann am Ende total froh, dass sich überhaupt jemand dran erinnert hat, weil das assoziiert man ja nicht so richtig mit Frontier irgendwie. Aber wirklich ein schönes Ding. Wird es leider wohl keine Fortsetzung von geben, aber leider auch ein totaler Flop, ein kommerzieller.
Und auch da, das gibt's wirklich für 1 oder 2 Euro.
Das kriegt man auch also hinterhergeworfen, ja.
Ja, genau. Also wer Bock drauf hat, auf jeden Fall mal holen. Überhaupt alles, ich glaube alles, was wir anmerken, das ist in einstelligen Euro-Bereich, was man sich kaufen kann. Also wer nochmal Lust auf diese Sachen hat, holt euch eine günstige PS2, die gibt's auch für 20 Euro und ein paar Spiele und dann habt ihr echt mal unheimlich viel Retro-Spaß damit.
Total. Also es gibt so viele, also das alles, was wir hier sagen, kostet irgendwie nur ein paar Cent. Und lohnt sich total, da mal reinzugucken. Was mir jetzt noch irgendwie auf der Liste einfällt, was wir vielleicht nochmal kurz erwähnen müssen, weil so gut spielen sie sich heute auch nicht, aber ich finde es halt für die Entwicklung erwähnenswert, sind die Getaway-Spiele.
Hast du die gespielt? Ja, die habe ich gesehen und ich habe den Kopf geschüttelt, wo du das Gem hidden kann sein, aber oder das Juwel ist, das musst du mir jetzt mal erklären.
Nee, es sind heute keine guten Spiele, aber ich finde sie wichtig.
Es waren auch damals keine guten Spiele.
Es waren auch damals keine guten Spiele.
Finde ich. Also ich meine, du kannst mir gerne das Gegenteil darlegen.
Aber die sind deshalb interessant, weil sie halt etwas versucht haben, was heute die ganzen Third-Person-Action-Spiele machen, nämlich so ein cinematisches Spielerlebnis generieren. Das war so die erste große Produktion, also die war auch tatsächlich von Sony damals, wo die versucht haben, sozusagen so ein filmreifes Erlebnis als Spiel zu inszenieren. Und dazu zählen so Sachen wie, dass du keine Statusanzeigen hast, also dass du nur anhand der Umgebung sehen kannst, wie es der Spielfigur geht, dass das ganze Spiel wurde schon so im Breitbild dargestellt, die ganze Inszenierung, also wie die Szenen ineinander übergehen, das ist so ähnlich wie in einem Film gemacht und so. Und also aus heutiger Sicht kann man es einfach nicht mehr so richtig spielen.
Weil es war ich fand es auch damals, das Problem, weil das war ja von den Londoner Sony-Leuten, die wollten halt London nachbauen und die ihre Stadt und so weiter. Das, was halt immer wieder mal versucht wird in Spielen, wir wollen realistische, reale Schauplätze so nachbauen, dass du denkst, ey, du bist wirklich da vor Ort. Mhm. Das war absolut überambitioniert, ja. Und hat halt eben nie das, letztlich spielerisch nicht das geliefert, was es sein sollte. Die haben wirklich die Stadt toll nachgebaut, du konntest da stundenlang drin rumfahren und so. Aber das Rumfahren hat dann an sich keinen Spaß gemacht. Und die Bewegung der Spielfigur war, wenn ich mich richtig erinnere, schon sehr hakelig. Ja, ja. Und das Bizarrste an der Spielfigur, du sagst ja keine Statusanzeigen und so, und man wird natürlich verletzt und irgendwann scheidet man dahin. Aber wenn man verletzt ist, dann kann man sich an die Wand stellen, um sich zu erholen. Ja. Das war ja der Trick, dass du damit, manche Leute haben das gar nicht gecheckt, wie man wieder Energie zurückbekommt. Es gab keine Medipacks oder sowas. Du stellst dich an die Wand und musst da kurz ausharren und dann erholst du dich langsamer.
Und das war sehr, 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 sehr bizarr irgendwie. Aber ich finde das trotzdem bemerkenswert. Also sollte irgendwann mal so einen dritten Teil geben, der aber nie kam. Also der wurde mal geteasert. Es gab mal irgendwie, als die PlayStation 3 noch nicht rauskam, gab es mal auf der Messe so einen Teaser, wo sie dann gezeigt haben, wie die Innenstadt ausgesehen hat. Ich hätte das gerne gesehen. Also man kann es heute auch nicht so richtig spielen. Black Monday hat schon versucht, das ist der Nachfolger, so ein paar dieser Fehler auszuradieren, aber das hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber wenn man mal wissen möchte, wie diese ersten Gehversuche ausgesehen haben, kann man da durchaus mal, also es würde wahrscheinlich reichen, sich ein paar YouTube-Videos anzugucken, statt das Spiel zu kaufen.
Auch das Spiel kommt günstig hier. Witzigerweise, ich habe mal mit jemand von Sony geredet, und jetzt plaudere ich interner aus, glaube ich. Die haben ja auch intern gesehen, dass dieses Riesenprojekt schon ein bisschen auch gegen die Wand steuert, eben nicht das liefern kann, was man da versucht zu leisten. Und haben sich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass das noch massiver von der Presse zerrissen wird und überhaupt nicht funktioniert. Und die Presse war dann relativ wohltuend zu dem Produkt, vielleicht weil auch im Vornherein ganz viel Marketingkohle da drin investiert wurde und das natürlich auch sehr lange als das wichtigste Produkt von Sony in diesem Jahr angepriesen wurde. Mhm. Und es angeblich, was man mir so erzählt hat, war es wirklich so, dass diese positive Resonanz dazu geführt hat, dass ein Black Monday überhaupt entwickelt wurde. dass sie eigentlich, dann ist es doch gar nicht so übel, wie wir uns das jetzt vorgestellt hatten. Ja, dann können wir ja weitermachen, wenn die Stimmung so positiv gegenüber diesem Spiel ist. Okay, ist
doch. Ja, weil das war ja auch, ist ja auch eine reizvolle Idee, ne? Also es war ja alles so in einem britischen Gangster-Setting gesetzt. Das war jetzt, ist auch jetzt nicht unbedingt so ein Szenario, was so oft vorkommt in Computerspielen. Also gerade so,
wenn man. Aber es war doch der typische Triaden- und Tralala-Spiel.
Doch, ja, schon, aber halt in London. Überleg mal, wie viele Spiele gibt's heute noch, die in diese Richtung gehen. Das muss man schon sagen. Also Mafia gibt's ja jetzt auch schon ein bisschen öfter und natürlich gibt's ganz, ganz viele in Amerika, aber so in London selber, ein Gangster-Spiel. Ja. Muss man schon ein bisschen drüber nachdenken.
Okay, ne? Okay. Ja. Na gut, London ist gut nachgebaut. Wer mal Bock hat, auf zu sehen, wie London Anfang der 2000er aussah, der soll sich das Spiel holen und einmal durch die Gegend fahren. Und
vor allen Dingen, wenn man mal seine PlayStation so richtig in Schwitzen bringen möchte, der kann sich entweder Shadow of the Colossus oder Getaway holen, weil das Spiel ist nur am Stream. Das ganze Ding, also noch krasser als bei GTA, da ist die Konsole so am Rödeln, das ganze Ding überhaupt auf den Schirm zu bringen, und es ist, es funktioniert gerade mal so mit Ach und Krach. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sie damals diese getürkten Screenshots rausgebracht haben, wo die Bilder wirklich sensationell gut aussahen. Dann kam das Spiel raus und klar mussten sie dann aufgrund des Speichers, um die ganze Stadt überhaupt darstellen zu können, die Texturen total reduzieren, und es hatte einfach nichts mehr von diesem Fotorealismus, der dann so in den Bildern angepriesen war. Aber es ist historisch gesehen, fand ich, ein interessanter Titel. Würde ich gerne mal so wirklich heute mit den modernen Auflagen wirklich gerne so eine Neuauflage sehen. Aber ich glaube, die Marke ist einfach so kaputt. Das ist wahrscheinlich.
Es erinnert sich keiner mehr dran, und dieses ganze Thema machen halt andere besser, und du wirst auch immer mit GTA konfrontiert sein, wenn du so etwas machst, und dann wirst du auch nie die Chance haben, GTA zu toppen, dummerweise, weil du dann auch einfach ganz andere Budgets da reinstecken.
Ja, mittlerweile ist das halt wirklich durch. Ein fehlgeschlagener Open-World-Versuch. was hast du denn? Oh, geil. SOS. Hab ich gerade in deiner Liste gesehen. SOS.
SOS, ja. SOS Final Escape. Auf Englisch hieß das Disaster Report. Mhm. In PAL dann SOS Final Escape. Eine Art Survival-Horror ohne Horror im Erdbeben-Setting.
Super.
Also die Mechanik ist das typische Survival-Horror. Ich erkunde peu à peu die Umgebung, finde wichtige Items, muss Items kombinieren, muss am Leben bleiben, kämpfe mich so durch gegen die feindliche Umwelt, die aber eben hier eine Stadt nach einem heftigen Erdbeben ist, wo es auch immer noch Nachbeben gibt, die dann via Rumble auf dein Joypad rütteln. Atmosphärisch saugut. Ich habe sogar noch die Optik als gut in Erinnerung. Ich habe nachgelesen ein bisschen, dass da stimmen viele Leute nicht überein mit meiner nostalgischen Rückschau. Aber ich fand das war einfach ein super ungewöhnliches atmosphärisches Setting.
Ich fand das auch richtig, richtig gut. Das ist eine Reihe, die jetzt bald tatsächlich um den vierten Teil erweitert wird. Der kommt jetzt tatsächlich noch raus. Der sollte nämlich ursprünglich, also die Ironie ist, die haben den vierten Teil für PS3 entwickelt, und also es ist von Irem Software, und dummerweise, also ungefähr zum Release-Zeitpunkt kam, also oder ungefähr zu dem Zeitraum, wo es rauskommen sollte, war das Erdbeben in Japan. Mhm. Und da war die Geschichte natürlich gegessen. Die konnten aus offensichtlichen Gründen, aus Pietätsgründen natürlich diese Spieler nicht mehr rausbringen. Und deshalb galt es halt als eingestellt. Man war sich nicht sicher, was mit diesem Projekt so passiert ist. Und selbst der Chefentwickler wusste nicht so wirklich, was damit jetzt so geschieht. Und jetzt, 5 Jahre später, hat man das Projekt wieder rausgepackt, den vierten Teil, und wird dann auch tatsächlich für PS4 noch rausbringen. Der heißt Summer Memories, der soll sogar noch dieses Jahr kommen.
Sag mal, aber diese ganzen Nachfolger kam nie auf PAL, oder?
Nee, das ist, also SOS The Final Escape ist tatsächlich der einzige Disaster Report-Titel, der auch als PAL rausgekommen ist. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der heißt in Amerika Raw Danger. und dann noch ein Teil für PSP, den ich auch noch nicht gespielt habe. Und Raw Danger war, also ich fand den ersten auch tatsächlich am besten. Mhm. Der erste hatte wirklich auch noch so dieses Gefühl von einer allgegenwärtigen Bedrohung, dadurch, dass du in so einem Erdbebengebiet bist, weil dich hat ja wirklich eine total unsichere Struktur umgeben, und es konnte auch wirklich passieren, dass du irgendwo entlangläufst und auf einmal rüttelst es und dann stürzen Sachen vor dir ein.
Genau, du brichst weg und stürzt und bist tot.
Genau, und das konnte dir ganz schnell passieren. Und was mir besonders gut gefallen ist, dass du eigentlich außer der Umgebung keine wirklichen Antagonisten hattest, und vor allen Dingen diese ganze Handlung darauf ausgelegt war, anderen Leuten zu helfen. Und das ist so, allein deshalb ist das schon total hervorzuheben, weil du musstest dann auch Wasser, also Ressourcen finden, musstest Wasser finden. Es ging so um die ganz banalen Dinge, die aber ganz plötzlich total wichtig werden, wenn man in einem Erdbebengebiet ist. Ja. Und auch so diese ganze soziale Interaktion, die berufte sich darauf, sich gegenseitig aus der Patsche zu helfen. Und das hat mir gerade deshalb unheimlich gut gefallen. Also hat man nicht irgendwie noch versucht, so eine total dramatische Weltuntergangsgeschichte mit rein zu flechten, jedenfalls keine, die so super im Vordergrund stand. Aber
es war doch irgendwas im Hintergrund, ja. Das Erdbeben kam ja nicht von ungefähr, oder?
Ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt, ja.
Aber es war, glaube ich, ja irgendwie noch so eine, da haben schon auch noch Menschen oder andere Mächte ihre Finger mit im Spiel gehabt bei der ganzen Sache.
Es hatte keine natürliche Ursache auf jeden Fall.
Aber du hast vollkommen recht, es gibt eben nicht diese typischen Monstren, die man bekämpft, genau, oder sowas, sondern du gegen deine feindliche Umwelt, weil die einfach, ja, weil die kaputt ist.
Und was dieses Spiel so ausgezeichnet hat, war die Stille. Also es war so unheimlich. Ich weiß nicht, ob bewusst, aber ich denke schon, dieses Spiel hat dich so gut wie nie mit laufender Hintergrundmusik belästigt, sondern einfach nur diese zerfallenden Szenarien so auf dich wirken lassen. Und auch so, und es hat dieses Gefühl nochmal gesteigert, dass in jeder Sekunde irgendwas passieren konnte. Also da gab es jetzt nie irgendwie großartige Jumpscares oder so ein Zeug, so, sondern wenn du über eine Brücke gelaufen bist, dann gab es keine spannende Musik oder irgendwas, sondern du hast immer darauf gewartet, dass das Tampet plötzlich anfängt zu vibrieren und du denkst, oh shit, jetzt muss ich irgendwie schnell irgendwas machen. Und das hat schon richtig, richtig, richtig Spaß deshalb gemacht und die Atmosphäre war echt gut.
Ja, auf jeden Fall.
Da freue ich mich sehr auf den vierten Teil. Also ich bin super froh, dass sie das jetzt noch rausbringen. Und weil da haben sie schon angekündigt, dass sie da wirklich auch die ganzen sozialen Interaktionen nochmal verstärken. Also dass du da auch tatsächlich mit Leuten wirklich interagieren und reden musst und sie verzichten komplett auf Kampf. Das ist nicht so wie dieses I'm Alive, falls du das kennst, von Ubisoft, wo man dann auch kämpfen muss und wo es so total aggressiv und actionmäßig zugeht, sondern du musst wirklich hauptsächlich reden. Also mit den Leuten interagieren und vielleicht auch ein bisschen verhandeln und so. Und das klingt total super.
Sehr cool, ja, bin ich gespannt auf Teil 4, wenn du das jetzt siehst.
Und sieht auch echt gut aus. Also es ist, es hat angefangen mit einer Budgetreihe. Also SOS ist halt damals schon ein Spiel gewesen, was eher so mit kleinem Budget gemacht worden ist, aber die haben es genau an die richtigen Stellen gepackt. Und der vierte macht erstaunlich optisch was her. Also ich kann da vielleicht mal den Trailer im Blogpost verlinken oder so.
Ja, sehr cool. Sieht
gut aus. Klasse. Was haben wir denn sonst noch auf unserer Liste?
Mir ist noch eins eingefallen, das habe ich jetzt gar nicht drauf auf der Liste, glaube ich, die ich dir geschickt habe, aber das würde ich ungern vergessen. Vielleicht mache ich damit auch meinen Abschluss an dem ersten Block interessanter Titel. Es gibt jetzt so viele mehr. Auch eins, was schnell vergessen wurde und was, glaube ich, auch nicht gut verkauft wurde, das ist Project Snowblind.
Oh ja, stimmt.
Erinnerst du dich noch da dran? Ja. Also da bin ich auch irgendwie jetzt drüber gestolpert. Ist ein Ego-Shooter von Crystal Dynamics, von Eidos rausgebracht seinerzeit und das war ein Spitzenklasse-Shooter, der leider auch ganz stark untergegangen ist. Der hat unheimlich Spaß gemacht, weil die Waffen waren total cool und du hattest so ein typisches Augmentierung, Nanotechnologie, Soldat in der Zukunft Setting. Und ich konnte es eben auch auf diese Nanotechnik ein bisschen zurückgreifen, hat es sehr viele verschiedene Variationsmöglichkeiten bei den Waffen, dass du also dann irgendwelche Spinnenroboter mit Granaten versiehst und gegen die Feinde schickst und sowas. Das hat unheimlich viel Laune gemacht. Also gerade diese Waffen, die Waffen-Action hat Laune gemacht. Und witzigerweise, das hatte ich damals gar nicht auf dem Schirm, war es eigentlich ein Deus Ex Spin. Ja. Also es sollte irgendwie ein Deus Ex Multiplayer Shooter eigentlich mal werden. Dann ist ihnen aufgefallen, dass ein Deus Ex Multiplayer Shooter keine coole Idee ist. Und dann wurde eben dieses Grundgerüst umgebaut in ein reines Solo Spiel. Das aber, die Story war okay. Das war also eine typische Zukunfts Tralala Geschichte. Ich glaube, im Endeffekt bist du ja auch ein Held, der erstmal stirbt und dann bauen die Leute dir deine ganzen Implantate rein und so, das was man halt so kennt aus diesen
der 100 Millionen Dollar Mann.
Ja, genau. Ja. Aber ich erinnere mich, das ist ein super kurzweiliges First-Person-Game.
Das war, ja, ich kann mich auch dran erinnern. Das war richtig, richtig cool, weil das auch, es hat ja auch, also dadurch, dass es ja wie Deus Ex eigentlich sein sollte oder im Prinzip ein Deus Ex-Stil war, haben sie halt auch so von Zukunftssetting halt auch alles sehr, sehr ähnlich so. Also es hat sich da auch nicht so viel geändert. Es ist immer noch so eine futuristische Stadt mit Leuchtreklam und sowas alles. Du hast wirklich sehr, sehr viele urbane Settings irgendwie da drin und die haben den Stil dann so ein bisschen verändert, also das Ganze ist so ein bisschen comichafter geworden. Die Figuren sind dann sehr viel stärker überzeichnet, als es bei Deus Ex ist, aber die ganzen Augmented Reality-Geschichten, die sind halt irgendwie so mit drin. Also man kriegt sofort so das Gefühl, so, hä, das kenne ich irgendwoher.
Aber eben unkompliziert, das ist ja das Schöne. Du musst dir wenig Gedanken drüber machen. Es geht ganz unkompliziert, auch das Hacking und so weiter, das ist alles, das geht relativ easy und flüssig von der Hand, weil es eben primär ein Shooter ist und eben kein Action-Adventure oder so.
Genau. Und sie haben halt den Fokus ganz, ganz stark drauf gelegt, dass man einfach sehr viel Spaß mit der ganzen Ballerei hat. Irgendwie so. Und die war.
Hatte es jetzt zerstörbare Umgebungen? Ich dachte nämlich, dass ein paar Sachen da zerbröselt sind, aber ich erinnere
mich. Nee, das war ja Red Faction, ne?
Red Faction war das auf jeden Fall. Ich dachte, Snowbrand hatte auch ein bisschen, aber dann, ich habe mich irren, ja. Kann gut sein.
Also Snowbrand hatte das, glaube ich, nicht so, aber okay. Es spielte sich einfach super gut. Also es spielte sich sehr ähnlich wie Timesplitters, fand ich.
Ja, stimmt. Time ist auch einer meiner All-Time-Favorites. Ist auch total untergegangen irgendwie, diese Free Radical Shooter. Auch die haben mir unheimlich viel Laune gemacht.
Timesplitters ist auch, das können wir hier mal spontan einstreuen, ist auch eine Riesenempfehlung. Die ganze Reihe komplett durch. Ja gut, der erste vielleicht noch mit Einschränkungen, der ist vielleicht nicht mehr ganz so top, aber gerade so 2 und vor allem 3 Future Perfect ist ungeschlagen und ich verstehe überhaupt nicht, warum diese Reihe nicht wiedergeholt wird. Also wir erinnern uns, Free Radical, bevor sie von Crytek aufgekauft worden sind, bevor sie Haze gemacht haben, was nicht ganz so gut ankam, haben sie die Timesplitters-Reihe gemacht. Und die Timesplitters-Reihe ist so ein Ding, wie der Name sagt, wo du so per Zeit reist, also durch die Zeit reist und verschiedene Zeitepochen hast und so Außerirdische bekämpfst, die durch so Zeitportale springen oder sowas. So genau kriege ich die Handlung auch nicht mehr zusammen. Aber witzig war, dass das ganze Ding halt so komplett abwechslungsreich war. Das ist eigentlich so das, was John Romero mit Daikatana machen wollte. So ein bisschen, nur gut.
Ja, also diese Zeitreise-Dings, dadurch kriegst du unheimlich viel abwechslungsreiche Szenerien. Und das macht eben viel
Hallo, du bist jetzt gerade weg. Test, hallo, ich höre dich gerade nicht mehr.
Jetzt?
Besser? Jetzt höre ich dich, ja.
Entschuldige.
Mach nichts, das kann ich rausschneiden.
Okay.
Ja. Sag nochmal.
Ja, genau. Also diese Zeitreise-Geschichte hat einfach dafür gesorgt, dass es unheimlich viele abwechslungsreiche Szenerien gab mit entsprechenden Bauwerken zu dieser Zeit. Ich glaube auch mit entsprechenden Waffen jeweils zu dieser Zeit, oder? Und was man nicht vergessen darf, Free Radical kam ja her. Das waren ein paar alte Rare-Leute, die eben seinerzeit auch schon für GoldenEye und Perfect Dark zuständig war.
Genau.
Sie hatten natürlich ein entsprechendes Portfolio im Kreuz und wussten, wie man gute Ego-Shooter macht.
Also gerade so der zweite Teil fühlt sich stellenweise schon richtig stark nach GoldenEye an, so von der Steuerung und auch so, wie die Welten aufgebaut sind. Es fängt sogar an so einer Szene an, die an so einem Damm ist, die sehr, 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 sehr an GoldenEye erinnert. Und aber es ist richtig gut. Es hat also ihn also wirklich auch so sehr, sehr auf Humor auch ausgelegt. Das fand ich an Timesplitters auch richtig cool. Auch durchaus etwas, was es mit Snowblind auch so beisammen hat. Also es hat sich nicht so hundertprozentig ernst genommen. Das hatte auch irgendwie so einen Comic-Einschlag. Und bei Timesplitters war der dritte Teil wirklich mein absoluter Liebling. Weil der ist halt so ein Hauptprotagonisten, der sich dann auch in der Zukunft dann auch selbst begegnet und dann gibt's auch irgendwie noch so ein 70s, er begegnet so Figuren wie so ein 70s Agenten, der dann auch wirklich so einen Schnäuzer hat und so und diese ganzen Geschichten überkreuzen sich dann die ganze Zeit und das nimmt sich die ganze Zeit überhaupt nicht ernst. Es ist ein Riesenspaß.
Und hatten die nicht, die hatten relativ viele Zusatzmodi, irgendwie so Arena-Modi und Horde-Modi-artige Sachen, relativ früher eigentlich in der
Teil Spielgeschichte. 1, ja.
Und dann gab's noch, musstest du nicht irgendwelche Affen killen? Gab's so einen Affen? Was war das denn gleich wieder?
Also das irgendwelche, ja, da gab's halt verschiedene Spielmodis irgendwie mit drin und was ich noch sagen wollte, ist, was es auch mit Slowburn gemeinsam hat, ist halt auch so diese Vielfalt im Waffen, ne? Also dadurch, dass du ja auch in jeder Zeitepoche bist, genau. Hast du ja auch immer so völlig andere Kanonen. In der Zukunft hast du natürlich so Laserkanonen. In den 70s hast du dann irgendwie eher so oldschoolige Revolver und sowas alles. Und das war einfach wunderbar. Es war eine wunderbare Mischung, die ein sehr erfassungsreiches großes Paket. Konnte man auch im Multiplayer im Splitscreen spielen. Also es war auch so ähnlich wie GoldenEye. Ja. So ein Spiel, das man auch an einer Konsole immer spielen konnte. Und das war echt ziemlich gelungen. Komisch, also ich habe mich immer gedacht so, okay, jetzt bringt Crytek einen vierten Teil raus, wenn sie sowieso schon die Lizenz haben, aber kam irgendwie nie. Also irgendwie komplett fallen gelassen, komplett vergessen, die Timesplitters-Reihe.
Ja. Juhu. Aber doch uns jetzt ja wieder hier im Licht der Öffentlichkeit.
Genau, also Snowblind, sehr schön, Timesplitters auch, also durchaus spielt sich durchaus ähnlich, beide sehr empfehlenswerte Shooter. Und da gibt's aber noch etliche andere Ego-Shooter mehr auf der PS2, die werden wir aber ein andermal besprechen. Also, weil das müssen wir auf ein andermal verschieben. Aber jetzt haben wir schon ein ganz gutes Roster am Anfang rausgesucht.
Ich denke, ist eine schöne bunte Mischung, oder?
Für jeden etwas. Glaube ich auch. Jetzt haben wir kein Rollenspiel dabei gehabt. Da gibt's nämlich, wahrscheinlich müssen wir einen eigenen Cast nur mit Rollenspielen machen für die PS2.
Da kommt dann irgendwie mit Summoner ganz sicher daher. Habe ich aber irgendwie nie groß gespielt. Aber das... Ja. Die Arbeit machen wir uns einfach fürs nächste Mal.
Fürs nächste Mal, ja. Also es gibt so, sagen wir da, ist von, witzigerweise von Volition, ne? Also die halt Red Faction gemacht haben, die haben noch ein Rollenspiel gemacht. Aber darüber reden wir das nächste Mal. Alles klar. Cool. Also ich hoffe, dass wir da einen guten Kick-Off gemacht haben. Also es gibt, wie gesagt, die Library von der PS2 ist gigantisch. Da könnten wir sicherlich noch einige Folgen hinterherhängen. Haut uns durchaus mal auch ein paar Vorschläge in die Kommentare. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Hörer von uns auch wirklich früher eine PS2 hatten und den einen oder anderen Tipp auf Lager haben. Und für die es vielleicht später so in der mit Spielen angefangen haben oder die PS2-Spiele teilweise nur über DHD-Classics kennen, die von Sony ja auch teilweise auf die PS3 und so portiert worden sind, ist sicherlich ganz mal interessant, einfach mal zu gucken, was es früher irgendwie so gab. So. Also es ist halt schon so eine Generation von Spielen, die werden ja teilweise so auch gar nicht mehr gemacht. Oder manche Genres oder manche Serien haben da so gestartet. Mhm. Deswegen sicherlich ganz interessant, da nochmal zurückzuschauen. Ja, und für Sammler ist es sowieso geil.
Also das Sammelgebiet, ich sammle ja selber sehr viel und mache gerade wieder ein bisschen mehr PS2-Zeug, weil du einfach so günstig an die Sachen kommst. Oh, also im Schnitt zahle ich 2 Euro pro Spiel und das sind so viele auch historisch bedeutsame Sachen drunter. Die Leute wissen es einfach nicht. Aber ich denke, so in 5, 10 Jahren erinnern sie sich plötzlich wieder alle dran und dann habe ich hier die dicke Sammlung für Kleines.
Ja, so ist es ähnliches bei mir auch. Also gerade PS2 und Xbox und mit Einschränkungen auch GameCube ist jetzt gerade wirklich sehr gut zu sammeln, weil die
Cube ist schon teuer geworden, weil Nintendo halt, das ist furchtbar.
Genau.
Wenn man Nintendo machen will, dann müsste man jetzt Wii sammeln. Wii ist noch günstig, aber Cube ist du hast recht, es gibt diverse Sachen, die total günstig immer noch sind, Drittherstellerkram, aber die ganzen Nintendo Klassiker selbst, die gehen jetzt mittlerweile auch schon für sehr ordentlich.
Ja, also so Sachen wie Mario Sunshine oder so sind jetzt erstaunlich teuer geworden. Mhm. Also klar, diese ganzen Nintendo-Sachen und so, die früher einfach irgendwie keiner haben wollte, aber das ist halt irgendwie so, das ist halt der Nintendo in Anführungsstrichen Fluch, dass die Dinger sich halten. Aber wer jetzt wirklich sammeln will an diesen beiden Konsolen, also Xbox, PS2, dann jetzt, weil das ist einfach so, es ist immer so eine Senke. Wo die Preise sehr tief sind, wo die Leute ihre alten Konsolen aussortieren. Passiert jetzt übrigens mit der PS3 auch. Also ich
ist erstaunlich günstig, sehr schnell günstig geworden. Das habe ich auch noch nie so erlebt, dass eine Konsole so rasch, wo du die besten Games für 5 Euro pro Stück
ist. Das ist Hammer, ne?
Also, ja, das ist verrückt.
Also ich habe jetzt, auch jetzt ein paar Spiele nachgeholt, die ich damals einfach verpasst habe und das waren wirklich große Blockbuster, wo teilweise dicke Lizenzen dran sind, also gerade so Lizenztitel oder so und die kriegt man heute für 5 Euro oder sowas. Und teilweise, wenn du dann auch noch die Geduld hast, bei eBay zu bieten oder sowas, die Leute interessieren sich überhaupt gar nicht mehr dafür. Und das ist schon krass. Also wer jetzt nicht unbedingt das Neueste haben will, auch gerne ältere Sachen guckt, dann jetzt. Also, weil das ändert sich, weil die Konsolen, zum Beispiel PS1-Spiele, wären teilweise schon wieder teurer.
Genau, also ich habe mal vor so 5, 6, 7 Jahren habe ich richtig groß PS1 gesammelt und mir geholt. Sehr viel bei eBay gekauft, da konntest du diese ganzen PS1-Lots, da hast du keinen Euro pro Spiel im Endeffekt. Ja. Umgerechnet gezahlt.
Ich beneide dich.
Und diese Situation hat man jetzt so ein bisschen bei PS2. Und du hast vollkommen recht, PS1 geht hoch. Mhm. Ist auch das, also meine Logik dahinter, meine Erklärung ist einfach, dass diese Kurve kommt einfach daher, wenn die damalige Generation in das Alter kommt, wo sie nostalgisch zurückblickt und die Kohle hat, sich ihr Zeug wiederzuholen. Ja. Das haben wir eben jetzt erlebt mit NES, das haben wir erlebt mit Super Nintendo und Mega Drive und jetzt geht's langsam Richtung PS1. Jetzt kommt die PS1-Generation, die damals aufgewachsen ist, in ein Alter, wo sie sagen, oh, ich würde mir gerne diese kleine graue Konsole wieder reinholen und ein Wipeout spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Das wäre doch geil. Und die kommen jetzt langsam wieder auf den Geschmack.
Genau. Also schnell zugreifen, bevor alle auf dieselbe Idee kommen. Ja. Dann hoffe ich, dass wir da in Zukunft noch mal weiter wühlen können. Also das ist jetzt der erste Start. Und cool, Stefan, schön, dass du zu Gast warst.
Gerne, hat mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, vielleicht hören wir uns wieder.
Genau, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, ich auch.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.